Ja, hallo liebe Jecken, liebe Narren da draußen. Heute ist Montag, der 16. Februar 2026. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass das Rosenmontag ist und ich bin Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Tete, tete. Ja, ganz karnevalistisch wird's heute erwartungsgemäß nicht. Damit war auch nicht zu rechnen hier im für mich als Rheinländer doch sehr konservativen Berlin, die ja überhaupt so gar nicht auf Karneval stehen.
Aber heute ist jetzt der große Tag, ne? Also da arbeitet quasi niemand außer die Polizei, der Notarzt und die Messerfachgeschäfte.
Hoffentlich die, also die ersten beiden zumindest. Kommt natürlich drauf an, wo du jetzt hingehst, aber im Rheinland, Köln, Düsseldorf, Mainz, aber natürlich auch in anderen Städten, wo es dann Fastnacht oder Fasching heißt, da wird natürlich nicht gearbeitet heute. Und soweit ich das auch überblicken kann, wurde eigentlich auch schon am Donnerstag beim Altweiber- oder Weiberfastnacht nicht gearbeitet, ab 11.11 Uhr. Und die großen Karnevalsumzüge, die Rosenmontagsumzüge in Köln und Düsseldorf, die sind natürlich heute auch und Mainz. Mhm.
Und dann wird dann wieder satirisch, parodistisch alles aufs Korn genommen.
Nicht was alles.
Genau einer Person nicht passt, nämlich diesem berühmten Umzugswagenbauer mit diesem komischen Namen. Ich vergesse den Namen, ich kenne ihn nicht, den Namen.
Ach so, ja, ja.
Aber er ist total berühmt. Gibt ja noch diesen einen und der arbeitet sich dann mal wieder an Trump ab oder an Putin oder an der AfD, aber im Idealfall an allen dreien und überschreitet da natürlich jegliche Grenzen des guten Geschmackes. Aber im Rahmen der Kunst ist das dann natürlich erlaubt und das ist ja offensichtlich gewollt.
Ja, ist so. Und wer natürlich die Karnevalsumzüge kennt und sich die Wagen in den letzten Jahrzehnten angeschaut hat, es gibt immer Kritik, immer sehr politisch, wie man da engagiert ist, aber natürlich immer irgendwo aus einer linken Ecke heraus. Also das heißt, dass beispielsweise konservative oder auch rechtskonservative Politiker von jeher beim Karnevalsumzug ihren Platz hatten. Genauso, wenn es um Außenpolitik ging, natürlich Trump, das ist klar. Ich weiß aber auch, dass George W. Bush auch schon auf Wagen veralbert wurde. Putin sowieso, der steht immer im Fokus. Xi Jinping oder China auch gerne mal. Das sind halt, ja, das ist halt so im Karneval. Hm.
Weißt du, was ich an den modernen Homosexuellen richtig fürchterlich finde?
Sag's mir.
Das sind die moralischsten Spinner, die ich überhaupt kenne.
Ja, möglich. Ja, in Köln, ich kenne mich da, oder sagen wir mal, aus meiner Zeit in Köln könnte ich dir da vieles erzählen.
Davon kann ich nicht berichten. Ich nehme ja bloß wahr, was bei Social Media so ist. Und gerade homosexuelle junge Männer unter 22 erklären mir gerne die Welt. Mhm. Wobei ich ja natürlich nicht weiß, ob sie homosexuell sind. Ach doch, sie haben es mir ja gerade gesagt.
Genau.
Woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir. Woran Richtig. Erkennst du eine Transperson? Sie sagt es dir. Woran erkennst du einen homosexuellen jungen Mann? Er sagt es dir. Aber Entschuldigung, ich habe ja Klischees. Wenn jemand so redet, dann gehe ich davon aus, dass er homosexuell ist. Hm. Joppa, tut mir leid, ja, das könnte hier mal wieder richtig indizierte Sendung werden. Aber ich erinnere mich noch an das Dschungelcamp, als Jörg Dahlmann da gewesen ist. Und der hat etwas gesagt, was dem Rest des Camps so ein bisschen homophob erschien. Und dann sagte Jörg Dahlmann, nein, nein, ihr versteht mich falsch. Ich liebe Schwule. Ich liebe Schwule wirklich. Ich bin nicht schwul, aber ich liebe Schwule. Ich finde das toll. Sie sind so pompös und sie hören alle gerne Schlager. Und dann kamen gerade solche Leute wie diese Super-Drag-Queen. Wie heißt die alte? Olivia Jones. Mhm. Was sind denn das für Klischees? Was sind denn, der Almann hier mit deinen Klischees, was heißt denn hier die Schwulen lieben Schlager? Ja, was glaubst du denn, Olivia? Die Schwulen lieben nun fast alle Schlager. Vielleicht ja nicht alle, aber was ist denn jetzt hier mit den ganzen Schlager-Moves? Was ist denn mit den ganzen Schlagersendungen, mit der ganzen Branche? Was ist denn mit dem Eurovision Song Contest? Alles gekapert von Schwulen. Das ist ja kein Zufall, oder was? Weißt du, die tun so, als wenn man offensichtliche Klischees, die sich seit Jahrzehnten bestätigt hat, ausspricht, als wenn man dann homophob wäre. Das ist totaler Quatsch.
Ich finde es ja ganz schön, wir kriegen ja auch viele Zuschriften aus der Ecke oder auch Kay Ray, der es ganz liebe Grüße, der es auch gesagt hat, die sich auch mit diesem Begriff queer überhaupt nicht identifizieren wollen, die beispielsweise sagen, ich bin homosexuell oder bisexuell, aber queer ist ein Kampfbegriff aus der linken Ecke. Es steckt einen in eine Schublade, in der man überhaupt nicht drin sein möchte, weil alles, was mit queer zu tun hat, hat auch immer mit einer Art Aktivismus zu tun und der wird eben auf die Straße, übrigens auch zum Karneval, aber auch beim CSD und natürlich getragen.
Gerade diese dummdreiste Olivia Jones. Ich sehe ja wirklich recht viel von ihr. Weil ich Dschungelcamp die Show danach gucke oder weil ich das Promi-Büßen geschaut habe. Sie setzt sich dahin und tut so, als wenn sie die Wächterin über Moral und Anstand wäre, arbeitet aber in einem Format und in einem Sender und für eine Senderfamilie, die aber wirklich jeden vor die Kamera ziehen, der sich auch nur irgendwie entblödet, dass sich dann zu blamieren. Also es ist scheißegal, ob die Leute Alkoholiker sind oder ob die Leute irgendwie andere geistige Auffälligkeiten haben. Die werden alle vor die Kamera gezogen und dann von der Redaktion mindestens unterschwellig angestachelt, irgendwie Krawall zu machen.
Ja, klar.
So, und dann setzt sie sich dahin und macht hier einen auf moralisches Gewissen. Das ist dermaßen widerlich, was die Alte macht und was dementsprechend auch RTL macht. Ich schaue es belustigt an, aber das irgendwie ernst zu nehmen, und die tun ja so, als wenn sie sich selber ernst nehmen würden, ist richtig daneben. Richtig daneben.
Ja, das ist ja auch irgendwie dieses klassische Assi-TV-Format, was von RTL, RTL 2 und so weiter vorangetrieben wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an Harz, aber herzlich oder wie diese Sachen alle heißen, wo also wirklich mit dem Schicksal und auch das Vorführen von Leuten im Mittelpunkt steht und gleichzeitig setzt man sich eben dorthin und will die Vielfalt und vor allem die Moral über der Vielfalt hochhalten. Dafür steht Olivia Jones, dafür steht auch mein RTL, wie es immer so schön heißt. Und sie machen es zumindest etwas, wie heißt das Wort, progressiv, sagt man immer so schön. Sie machen es noch progressiver als die Öffentlich-Rechtlichen, wobei auch dort, und du hast es gerade angesprochen, die Social-Media-Kanäle, die uns auch bei Basta immer wieder begegnen, die sind ja noch mannigfaltiger, als der Privatfunk das jemals könnte, wie dort mit progressiver Queer-Meinung umgegangen wird oder auch dem belehrenden Ton, den wir dabei bekommen, da fehlt mir jeglicher Vergleich.
Und dann kommen sie, diese 20-jährigen queeren Männer, und sagen, ja, also J.K. Rowling ist problematisch.
Oh ja.
Das weiß ja nur mittlerweile jeder, sie ist problematisch, und dementsprechend, da erzählt dir also jemand, der ist noch nicht mal in den Kindergarten gegangen, als J.K. Rowling ihr erstes Buch geschrieben hat. Der hat Harry Potter 1 bis 6 nie gelesen und die Filme dazu nie gesehen und die Computerspiele dazu nie gespielt. Aber er weiß natürlich, dass J.K. Rowling problematisch ist, weil sie die Auffassung vertritt, dass es zwei Geschlechter gibt und dass ihr dann als Transfeindlichkeit ausgelegt wird. Die ersten Äußerungen von J.K. Rowling kamen, die Transbubble ist auf sie eingestürzt, hat sie zu persona non grata erklärt, hat ihr praktisch mit Mord oder Rufmord gedroht. Sie hat dann weitere Äußerungen getätigt und das führte dazu, dass sie dann als problematisch einsortiert wurde und diese Leute ernsthaft sagen, deswegen kann man Harry Potter nicht mehr lesen, spielen oder sehen. So ja, kategorisch sind sie und glauben, dass sie irgendeine Moral vertreten würden. Das sind die moralverseuchtesten, doppelmoralischsten, fürchterlichsten Kreaturen, die ich im öffentlichen Diskurs so wahrnehme. Ganz daneben. Aber genau die nehmen dann für sich in Anspruch, dass man sie überhaupt nicht kritisieren darf.
Und du spielst auf ein aktuelles Video von einer Person an, die eben dazu aufgerufen hat, dass man sich an Karneval nicht als eine Figur aus dem Harry Potter-Universum verkleiden sollte, weil das eben mit J.K. Rowling und dementsprechend mit ihr eben verwoben sei. Ich habe das auch gesehen, habe nur mit dem Kopf geschüttelt und dachte, ja, in gewissen Bubblen wird das verfangen, natürlich. Wobei ich mich ehrlicherweise frage, ob Personen, die in diesem Umfeld von dieser, von, keine Ahnung, diesem Herrn, diesem jungen Herrn oder was auch immer, wie er sich definiert, da in diesem Social-Media-Video, ob die überhaupt ausgelassen Karneval feiern können. Weil das sind nämlich Menschen, die gehen auf die Straße, meistens vielleicht sogar unverkleidet oder irgendwas bunt, irgendwas mit Regenbogen mag ja gehen, aber jedes Kostüm hinterfragen. Oh, Indianer. Und das geht natürlich gar nicht, das ist klar. Cowboy ist dementsprechend aber auch schwierig. Alles aus dem Harry Potter-Universum geht auch nicht. Gut, dann können wir natürlich alles, was Chinese, Scheich, alle die Kostüme, die früher gerne genommen würden, die gehen natürlich auch nicht mehr. Alles, was kulturelle Aneignung ist, nicht. Also auch Rastafari oder so weiter auch nicht. Aus Filmen muss man dann jetzt schon wieder gucken, was sind das für Filme? Verherrlichen die Gewalt? Möglicherweise Gewalt gegen Minderheiten? Geht auch nur schwerlich. Ja, und wo bist du dann? Im Disney-Universum? Schwierig. Gut, dann kannst du immer noch Clown sein. Aber das sind übrigens alles für mich Clowns.
Es geht ja auch immer weiter. Nee, also bei Ben & Jerry's, da esse ich mein Eis nicht. Wegen Israel. Datteln aus Israel natürlich auch nicht. Dann Nestlé hat das Wasser kommerzialisiert. Darum verzichte ich natürlich auf Nestlé. Dann Gott, Adidas hat, VW hat irgendwann mal so eine rassistische Kampagne für einen neuen Golf gemacht, würde ich auch lieber Abstand von nehmen. Also AfD und Müllermilch, also Müllermilch wird auf jeden Fall jetzt boykottiert und da kleben wir jetzt irgendwelche Aufkleber ran, um das Geschäft möglichst stark zu schädigen. Die haben so einen unfassbaren Kompass, dass die permanent alles werten. Und natürlich die meisten Dinge abwerten. Sie selber würden sich natürlich immer verbieten, dass man irgendetwas, was sie sagt, was sie tun, was sie anziehen, dass man das irgendwie bewertet. Aber selber laufen sie mit einem hohen Zeigefinger durch die Gegend und werten alles ab, was ihnen irgendwie nicht passt. Aber sie werten es nicht bloß ab, im Sinne von, das finde ich nicht gut. Nein, sie sagen, das darf eigentlich gar nicht existieren. So sind sie drauf.
Naja.
Denk mal nur noch an diese Staffel Dschungelcamp. War sogar, glaube ich, die gleiche. Da ist diese Kim Virginia. Also Kim Virginia ist eine Person aus dem sogenannten Trash-TV, Reality-TV. Und die ist da tagelang rumgelaufen mit einem Super-String-Bikini. Wo du quasi schon fast ihr Geschlechtsorgan vorne gesehen hast, hinten, da wo die Kacke rauskommt, konntest du die ganze Zeit sehen und obenrum, also ihre Brüste waren natürlich auch bloß fadenscheinig bedeckt. Und irgendwann sagte einer von den Männern, dass er das irgendwie jetzt nicht so toll findet. Und was wurde der fertig gemacht? Vom ganzen Sender RTL, von vielen anderen, die da im Dschungelcamp rumgelungert haben, weil er es sich gar nicht anmaßen darf, zu sagen, dass er das Poloch einer anderen Kandidatin nicht den ganzen Tag im Gesicht haben möchte. Und die sagen alle, das ist nämlich ihre Selbstbestimmung. Sie darf selber entscheiden, wie sie rumläuft und das ist einer Frau immer offen gestanden. Da kommen sie nämlich mit allen Themen und packen die ineinander, sodass du mundtot gemacht wirst. Auf einmal geht es hier um Feminismus, weil irgendeine durchgeknallte, aufgespritzte, operierte Tussi der Meinung ist, dass sie ihren Po anderen Menschen, insbesondere Männern, ins Gesicht halten darf. Nein, es ist absolut in Ordnung, wenn wir uns gesellschaftlich mal wieder darauf einigen, dass ein gewisser Anstand an Kleidung übrigens auch in Ordnung ist. Und das hat wirklich jegliche Grenzen des Anstands überschritten.
Und vielleicht ein Wort noch zu Karneval. Ich bekomme es zumindest von meinem Umfeld mit, die alle noch im Rheinland wohnen oder wieder dort wohnen. Auch im Ruhrpott, da ist der Karneval ja auch genauso verbreitet. Viele nehmen am berühmt-berüchtigten Straßenkarneval gar nicht mehr teil. Es gibt einen kleinen Teil davon, die sagen, ich gehe nicht mehr zum Karnevalsumzug, weil ich einfach Angst bei öffentlichen Veranstaltungen habe. Das gibt es auch. Das spielt auf diese Messergeschichte auch an, die du vorhin erwähnt hattest. Aber ein großer Teil auch, weil sehr viele Moralgruppen einfach auch diesen Karneval gekapert haben. Und dann geht man eher, und das vernehme ich sehr häufig, zu kleinen Karnevalsveranstaltungen, zu Büttensitzungen, dem guten Alten, gerne auch auf dem Dorf oder in irgendwelchen Gemeindesälen, wo dann, ich habe auch dieses Jahr wieder unzählige Fotos von Freunden gesehen von diesen Veranstaltungen. Da sind die weißen Bürgis, natürlich, klar. Aber die haben da irgendwie ihren geschützten Raum. Und das kann ich auch wieder verstehen. Das ist dann irgendwie noch so viel vor 20, 30 Jahren und da hat man dann seinen Spaß. Und das ist auch seltenst gekapert von irgendwelchen Moralaposteln. Das mag jetzt vielleicht irgendwo bei Köln, bei irgendwelchen zentralen Veranstaltungen wieder anders sein. Ich kenne doch mein Köln. Aber im Regelfall sind diese kleinen Karnevalsvereine ja auch sehr traditionsbewusst, was ich toll finde. Und da ist es dann wieder etwas anderes. Und da kann ich es sehr stark verstehen, wenn da auch wieder die Schere auseinandergeht und die Woken die Straße übernehmen.
Hast du diesen sehr voluminösen, um nicht zu sagen dicken, Karnevalisten gesehen? Der hat, ich würde mal sagen, das ist so ein kirchliches Popen-Outfit. Im ZDF ist der gelaufen und hat dann da über AfD gesprochen, büttenmäßig. Also ich gebe das jetzt mal. Ja, muss. Also ich denke, es ist aktuell, weil ich habe es jetzt gerade am Wochenende erst gesehen. Also ich gebe es jetzt mal wieder. Er sagte dann: Wir geben diesen Leuten unsere Kinder nicht. Sie lassen sie nicht in den Schützengraben schicken für deren Ideologie. AfD und Nazis haben keine Macht. Wir werden sie. Bla bla.
Und ich fand das so unfassbar lustig. Ich meine, okay, Alice Weidel ist ja die oberste Aufrüsterin Deutschlands. Diese Forderung nach 5% des Bruttoinlandsprodukts für die Aufrüstung finde ich wirklich fürchterlich. Alice Weidel ist damit die Speerspitze der deutschen Aufrüstung und Tino Chrupalla hat dem nicht widersprochen. Gerade vergangene Woche, als wir hier saßen und über Mioska gesprochen haben, ging es ja auch um diese 5% und Chrupalla hat nicht gesagt, das ist kompletter Irrsinn. 2% war schon
mehr, als wir über Jahrzehnte machen wollten, wollen wir auch nicht mehr machen. Die 5%, die kann man ja erstmal nicht erreichen. Das heißt, Chrupalla hat Weidel recht gegeben. Die AfD ist also die absolute militärische Aufrüstungspartei. Auf der einen Seite wollen sie also 5% des BIPs in die Aufrüstung stecken. Auf der anderen Seite gibt es aber den Feind Russland kaum. Das muss die AfD erstmal erklären. Also das ist wirklich unsäglich. Ja? Bei der Aufrüstung ist die AfD also mit vorne dabei. Da kann man dann am Ende nur noch das BSW wählen. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es eigentlich darum, dass die AfD ja durchaus die Partei ist, die auf einen Ausgleich mit Russland bedacht ist und die meine Forderung, niemals Krieg mit Russland, die ich aufgestellt habe, wahrscheinlich am ehesten auch unterschreiben würde. Von daher ist die AfD aktuell überhaupt nicht die Partei, die uns in irgendeinen Schützengraben treibt. Die Partei, die uns in Schützengräben treibt, ist natürlich die Grünen, die SPD und die CDU-CSU. Aber die hat er gar nicht attackiert. Nein, er hat behauptet, dass die Nazis uns in einen Schützengraben treiben wollen. Total irre.
Naja, sagen wir es mal so, dadurch, dass du diesen Auftritt gesehen hast, heißt es ja eigentlich schon, dass er irgendwo übertragen wurde. Und wenn er übertragen wurde, dann war es wahrscheinlich einer der WDR-angeschlossenen...
Nein, das ZDF habe ich ja gesagt.
ZDF, genau. Ja, und natürlich übertragen die nur Büttensitzungen und Künstler, die genau in dieses Narrativ fallen. Der wirklich richtige Karnevalist, der traditionsbewusste Karnevalist, geht nicht zu irgendwelchen Büttensitzungen, die von Öffentlich-Rechtlichen übertragen werden. Und umgekehrt, die Büttensitzungen, die die mögen, würden auch von denen nicht übertragen werden.
Okay, Herr Joppa.
Weil ich mag es nämlich tatsächlich ganz gerne, wenn auch politisch, und das sind Büttensitzungen eigentlich immer, scharfzüngig vor allem mit der Regierung ins Gericht gegangen wird und nicht nur einseitig. Und da haben viele Büttensitzungen während der Ampelkoalition leider stark für mich verloren, aber das sind dann auch wieder die gewesen, die natürlich übertragen werden.
Du hast jetzt die Wahl. Wie dünn soll das Eis jetzt werden? Sehr dünn oder normal dünn?
Ich gucke gerade in Berlin hier aus dem Fenster, es schneit, also es kann ruhig etwas dicker sein.
Du willst kein dünnes Eis willst jetzt haben.
Haben dann wir denn später nicht, dann
reden wir nicht
noch
über Einbeinige in der Werbung. Okay.
Einbeinige, aber du meinst hier nicht Tiki, oder?
Eieiei, nee, Tiki meine ich nicht. Du willst es offensichtlich schon. Also es geht um eine Kosmetikmarke und die schaltet eine Werbung im Fernsehen. Ich habe die jetzt öfter schon gesehen und da siehst du halt eine junge, attraktive Frau und du siehst, wie sich da in ihrem Gesicht rummacht, merkst du schnell, das geht um Kosmetik, weiches Licht und sie steht vor so einem Spiegel, alles soweit so normal. Und dann auf einmal schneidet die Kamera in die Totale und du siehst, wie sie vor dem Spiegel steht und du siehst, dass sie auf einem Bein steht, weil sie nur eins hat.
Ja.
Jetzt frage ich dich, ist das für das Produkt wichtig? Nein. Für das Produkt ist es nicht wichtig. Ob du jetzt als Einbeiniger eine Gesichtscreme verwendest oder als Zweibeiniger, ist egal. Mhm. Es mag Unterschiede zwischen der Haut von Zweibeinigen geben und von Dreibeinigen.
Von Frauen ja, vor allem und von bei Männern. Den Vierbeinigen, aber...
Was sind Vierbeinige?
Hunde.
Ja. Fürs Produkt macht es keinen Unterschied. Aber es geht ja hier entweder um die Sichtbarkeit... Oder es geht um eine positive Diskriminierung. Also dem Model wird jetzt ja suggeriert, wenn du jetzt zwei Beine hättest, hätten wir dich jetzt gar nicht genommen. Denn die Kameraeinstellung mit dem einen Bein war uns jetzt ja schon wichtig.
Ich sag mal so, ich glaube, du bist dem auf den Leim gegangen, Benjamin. Weil dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen, hat diese Werbeagentur komplett ihren Auftrag erfüllt. Nämlich, dass man über diese Werbung spricht. Wäre jetzt nur diese Frau und wäre sie dann auch noch, oh Gott, nicht dick und nicht farbig oder nicht divers gewesen, sondern ganz normal, wäre diese Werbung wahrscheinlich irgendwo zwischen OB-Werbung und dem nächsten VW-Werbespot untergegangen. Aber dadurch, dass eben die einbeinige Dame dort steht, spricht man drüber und das ist nun mal der Auftrag einer Werbeagentur.
Mhm.
Also so sehe ich das. Übrigens völlig wertfrei. Also mir tut diese Werbung auch nichts. Also.
Wäre es wichtig, am Ende halt nochmal so einen Hinweis zu machen? Die Haut von Ein- und Zweibeinigen ist identisch. Auch bei Dreibeinigen gibt es keine großen Unterschiede. Bei Vierbeinigen fragen Sie bitte Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder die Apotheke.
Den Veterinärmediziner, ja.
Okay, das ist wirklich traurig, dass ich so dumm bin und du so schlau. Denn auf diese... Zusammenfassung ist auch meine Frau gekommen.
Ja.
Allerdings weiß ich nicht mehr, welche Marke das ist. Ja, gut. Ich weiß bloß, dass ich mich cremen muss.
Ja, auf jeden Fall, egal womit, Benjamin.
So, liebe Freunde, dann wollen wir mal einsteigen in das, was am Wochenende sonst so passiert ist. Der Prozess, wie heißt der Prozess noch gleich? Deutschland gegen die AfD oder so?
Nee, Prozess gegen Deutschland. Also es ist ja gar nicht das Wort AfD im Titel gefallen, dort im Hamburger Thalia Theater, sondern es ist der Prozess gegen Deutschland. Aber gemeint ist eigentlich der Prozess gegen die Alternative für Deutschland.
Das hat stattgefunden im Hamburger Thalia Theater. Da sind unterschiedliche Experten angehört worden, die haben dann Plädoyers gehalten, pro AfD, kontra AfD, und dann gab es eine Jury, die darüber entscheiden sollte, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit der AfD.
Ja, also 7 Leute, die konnten sich bewerben aus der Hamburger Bürgerschaft, also aus Hamburg oder wahrscheinlich auch darüber hinaus, die dann eben dort als ganz normale Jurymitglieder Platz genommen haben. Es gab eine Vorsitzende Richterin, das war in dem Fall übrigens die Politikerin Hertha Däubler-Gmelin, die das übernommen hat, die ja meines Wissens auch mal Richterin war. Natürlich alles nicht juristisch haltbar, es war ein Theaterstück, wenn man so möchte, ging über mehrere Tage. Und es gab wirklich einen Haufen an Zeugen, die da von der Verteidigung oder eben der Anklage vorgestellt wurden. Verteidigung und Anklage waren übrigens auch im echten Leben Juristen, sind im echten Leben Juristen. Ja, das Publikum war mehrheitlich eindeutig weiß und links. So könnte man es zusammenfassen. Und was ich ein bisschen vermisst habe, ist, aber berichtige mich, falls ich das falsch gesehen habe, ich habe wirklich auch mal durchgeguckt, wer ist denn da alles als Zeugin und Zeuge gehört worden. Es war kein aktiver AfD-Politiker vor Ort geladen.
Also nicht nur das Publikum war nahezu rein rassistisch weiß, auch die Jury. Also Migranten sind in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Genau in ihre Mitte hatten sie eine migrantisch gelesene Person gesetzt. Stimmt, aber ansonsten sitzen da so 6 knallbleiche Bürgis, die sich dann Sorgen machen, dass die AfD ihnen die Ausländer wegnehmen will.
Ja, ja, genau.
Dass ihr Jagd gemacht wird auf ihre liebgewonnenen Mitmenschen, mit denen diese Leute übrigens so viel zu tun haben, dass sie die maximal treffen, wenn sie mal einen Döner kaufen oder beim Spätkauf, also im Bier, die sehen mir nicht nach Bier aus, ehrlich gesagt. Die sehen mir eher bestenfalls mal nach einem gemäßigten Glas Rotwein aus. Vielleicht aber doch so ein Sprudel für das Kind, wenn sie aus Versehen im falschen Bezirk einen Sonntagsspaziergang machen. So spießig sind diese Bürgis, die da sitzen. Ja, bis auf der eine junge Mann mit der Halbglatze da, der sieht aus, als wenn er auch mal einen kiffen könnte. Typischer Linker. Naja, so ist das halt. Ja, das ist der Witz. Also da wurde letzten Endes von einer linken Veranstaltung über die AfD gerichtet. Immerhin wurden da eben auch Verteidiger der AfD eingeladen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob AfDler abgesagt haben, weil sie auf diesen Mummschanz keinen Bock hatten.
Also ich hörte, dass wohl Maximilian Krah abgesagt hat. Den hatten sie wohl eingeladen. Von weiteren Absagen aktiver AfD-Spitzenpolitikern habe ich nichts gelesen. Es waren aber 2 ehemalige mit Joanna Kotar und Frauke Petry.
Ja, da. Herr Joppa, das haben Sie wirklich schön gesagt. Ja. 2 ehemalige, beide jetzt in der Partei, die Konkurrenz zur AfD ist, mit dem Namen Team Freiheit. Die sollen dann also praktisch als Verteidiger der Partei, aus der sie ausgetreten sind und zum Teil auch rausgegrault wurden, auftreten, was natürlich hanebüchend ist.
Richtig.
Und dann lädt man mit Maximilian Krah einen AfDler ein, der seit Jahren querschießt, der außerdem im Ruf steht, mit Geld auf gewisse Art und Weise umzugehen und im Ruf steht, bei sich einen chinesischen Spion hat unterschlüpfen lassen. Wobei ich das übrigens eher abschneidend finde, der chinesische Spion ist ja schließlich nicht auf Wunsch von Herrn Krah hingekommen, sondern er ist da, hat sich da selber reingebracht. Wobei Herr Krah ja offensichtlich auch, nein, also das will ich mir jetzt gar nicht unterstellen. Ich stelle fest, dass Herr Krah in der AfD natürlich mittlerweile isoliert ist. Sie haben schon vor der Wahl zur EU isoliert, zum EU-Parlament isoliert, weil sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten, wegen seiner SS-Aussage in einer italienischen Zeitung. Ab da galt er nicht mehr als richtig satisfaktionsfähig und aktuell wird er von AfD dann auch überhaupt nicht positiv betrachtet. Ja? Mhm. Der wird also eingeladen. Ulrich Vosgrau wurde auch eingeladen, hat dann aber abgesagt. Ulrich Vosgrau ist ja Anwalt für AfD-Sachverhalte. Ja, so war das.
An seiner Stelle hätte ich mir die Veranstaltung auch nicht gegeben vor Ort.
Also wenn ich da bloß für meine 15 Minuten kommen muss und dann wieder gehen darf, dann könnte man sich das überlegen.
Ja, aber man hat ja durchaus auch an den Reaktionen im Publikum, also man muss schon ein dickes Fell haben. Wenn ich da beispielsweise mir angeschaut habe, wenn denn eben Reden, auch wenn es aus dem rechteren, rechtskonservativen Spektrum kam, ob es jetzt eine Frauke Petri war oder die ein oder anderen auch, dann kamen halt Buhrufe, es wurde zwischengerufen, es gab Huster an gewissen Stellen und eigentlich kaum Applaus oder zumindest einen sehr, ich würde nicht sagen wohlwollenden, wenn denn einer kam. Da muss man natürlich schon irgendwie ein dickes Fell beweisen, um da überhaupt aufzutreten, sagen wir es mal so.
Dann haben Sie auch noch Erik Ahrens eingeladen.
Ja, richtig.
Erik Ahrens, rechter Influencer, der sich selbst als Nazi bezeichnet hat, der ja diesen Erfolg von Maximilian Krah selber organisiert hat. Also er war derjenige, der die Social-Media-Videos von Maximilian Krah gedreht hat, veröffentlicht hat. Dafür wurde er auch schon vom Spiegel interviewt und, und. Aber nach seiner eigenen Aussage ist er jetzt absolut gedreht und will jetzt die AfD zerstören. Den lädt man also ein. Und ich muss sagen, ich habe seinen Redebeitrag nicht gesehen. Aber was ich darüber weiß, ist, dass er ihn auf Englisch gehalten hat und übersetzt wurde von seiner Freundin, die daneben saß. Und dieses Thalia-Theater und die Organisatoren haben sich diesen Irrsinn bieten lassen. Erik Ahrens spricht natürlich immer fließend Deutsch und es gibt keinen Grund, ihn übersetzen zu lassen. Und laut Twitter soll er ja auch gesagt haben, er sei ein Holocaust-Überlebender.
Richtig.
Das ist, setzt dem Ganzen dann auch die Krone auf.
Also er hat Wert darauf gelegt, als Holocaust-Überlebender bezeichnet.
Ist nicht dein Ernst? Und das haben Sie mitgemacht?
Das haben die ganz offensichtlich mitgemacht, ja. Der NDR berichtete in einem Seitenaspekt so, skurriler Auftritt von Erik, oder zumindest, ja doch, ja, skurriler Auftritt, ich glaube, das war der Wortlaut. Hm?
Ja, ist ja erstmal auch keine Wertung.
Nee. Ich fand die ganze Veranstaltung recht skurril, aber interessant fand ich übrigens, dass unser alter Kollege Kay Ray auch da gewesen ist. Der wurde interessanterweise von der Anklage, also von denen, die das AfD-Verbot gefordert haben, gar nicht als Zeuge gehört. Die haben also verzichtet darauf, ihn in Anführungsstrichen zu vernehmen, sondern nur die Verteidigung hat mit ihm gesprochen. Und was ich richtig stark von K-Way fand, war, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, also zitierfähig, aber er hat gesagt, dass unter anderem eben auch solche Etablissements wie das Thalia-Theater und auch das Publikum, was dort gesessen hat, eigentlich gar nicht an der breiten Meinungsbildung interessiert sind und dass es im Endeffekt denen darum geht, gewisse Meinungen zu zerstören und nicht zulassen zu wollen. Unter anderem übrigens auch die von K-Way, der ja aus vielen vergleichbaren Auftrittsorten bereits gecancelt wurde. Und das fand ich sehr, sehr stark.
Ach was. Ja, also K-Way hat ja auch dicken Witze gemacht, ja. Also er hat ja Witze über Ricarda Lang gemacht.
Oh.
Und das geht natürlich sowas von unter die Gürtellinie.
Wenn es jetzt wenigstens
Helmut Kohl wäre, dann kann man natürlich Birnenwitze bis zum Abwinken machen. Gott, sind die alle, sie sind so verstrahlt, die sind wirklich so daneben, diese Leute. Hören wir uns nur mal so beispielhaft das Schlusswort von Harald Martenstein an. Also Harald Martenstein ist die Rede, die total viral gegangen ist danach.
Ja.
Also unser Techniker Andreas hat sie uns ja dann auch schon gleich geschickt. Und dann habe ich gesehen, was bei X wirklich jeder, der irgendwie was mit konservativ rechts zu tun hat, die verbreitet hat. Und dann habe ich sie tatsächlich heute in der Vorbereitung auch in Gänze gesehen. Und da hören wir jetzt mal das Schlusswort.
Gerne. Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen autoritären Regimen und solchen, in denen alle die gleichen Bürgerrechte besitzen. Egal, wo sie politisch stehen, egal, ob sie die Regierung großartig finden oder sie verabscheuen. Wer sich an die Gesetze hält und keine Gewalt anwendet oder anzuwenden beabsichtigt, ist sicher. Und bei dem klingelt früh morgens nicht die Polizei an der Haustür. Danke.
Nazi, pfui!
Also ich muss sagen, Harald Martenstein, Kolumnist, Welt, Bild, fand, das ist eine der stärksten Reden, die ich in diesem Jahr auf jeden Fall gehört habe, auch in Gänze gehört habe und ich kann nahezu jeden Satz, den er dort gesagt hat, unterschreiben, weil er hat auch das Publikum mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert und ist auch in die Köpfe von denen gegangen. Und das konnte man ja gerade am Ende auch hören, hat denen so gar nicht gefallen, weil ich glaube, dass sich ganz viele im Publikum schlicht und ergreifend ertappt gefühlt haben.
Zum Thema Publikum, da sind wir wieder bei dem jungen Mann, der Harry Potter canceln möchte und bei denen, die alles bewerten wollen. Ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch dazu neige, ja? Grundsätzlich neigen viele, vielleicht sogar alle Leute dazu. Du gehst in irgendein Programm und dann willst du unterhalten werden und dann willst du da was erwarten. Das letzte Programm, wo ich übrigens war Kay Ray.
Ja.
Meine Erwartung an Kay Ray war ja gar nicht so richtig existent, weil ich mir vorher nicht angeschaut hatte, was er macht. Ich wusste bloß, dass er uns ja schon häufiger eingeladen hat, ich aber da keine Zeit für gefunden hatte und ich auch Angst hatte, dass das, was er macht, einfach scheiße ist. Das ist wirklich eine Angst, wenn Menschen mir wohlgesonnen sind und ich denen auch wohlgesonnen bin, aber dann zeigen sie mir ihre Kunst und ich finde sie einfach richtig schlecht, weil ich dann auch niemand bin, der dann lügen würde. Ich würde dann sagen,
das weiß ich,
Kay
ja.
Ray, Alter, 3 Stunden lang, du hast mich gefoltert, es war richtig scheiße. Was soll das?
Warum? Was soll das?
So, da saß ich also mit gemischten Gefühlen und dann hat Kay Ray angefangen und vielleicht dachte ich noch eine halbe Minute, wow, der Witz war jetzt aber weitgehend und nach einer Minute hat er mich gehabt und ich konnte mich öffnen. Ich konnte es einfach, ich könnte es einfach genießen, ja? Und das fehlt diesen Leuten im Publikum. Die gehen zu einer Veranstaltung, wo es eigentlich ein diskursives Modell geben soll. Rede, Gegenrede. Mhm. Und diese Menschen müssen sich von vornherein öffnen für Rede und Gegenrede. Wenn sie aber von vornherein verschlossen sind und sofort anfangen, ihre Mundwinkel runterzuziehen, den Kopf zu schütteln, sich an den Kopf zu tippen, wenn Harald Martenstein ein Argument bringt, dann sind sie wirklich das falsche Publikum. Es ist sehr menschlich, aber es zeigt schon, dass mit diesen Leuten überhaupt kein Dialog zu machen ist.
Also es gab ja diverse Fotos und Aufnahmen auch vom Publikum. Ich will da jetzt gar nicht zu weit gehen, aber ich hatte das Gefühl, dass der durchschnittliche Hörer dort eher weiblich mit grauem Kurzhaarschnitt, Brille und um die 50, 60, 70 gewesen ist. Die ein oder andere, deswegen konnte man mit den Mundwinkeln auch nicht bei jeder Person sagen, ich habe auch FFP-Maske gesehen. Und da weiß man eigentlich schon irgendwie alles, aber auf jeden Fall war es durchgehend weiß.
Liebe Zuhörer von Buster Berlin, vom Wochenstart, seid wie Harald Martenstein und unterstützt Buster Berlin.
Ja.
Er hat es noch nicht offiziell gemacht, aber wir werden gleich noch Argumente von ihm hören, die genau aus dem Satzbaukasten von Marcel Jopper und Benjamin Golme kommen. Das kann kein Zufall sein. Und möglicherweise hat er uns ja schon finanziell unterstützt mit einer Schenkung, damit wir damit machen können, was wir wollen. Neue Tempotaschentücher kaufen zum Beispiel. Macht es doch auch so. Schenkt uns Geld, unterstützt uns bei unserem Lebenswandel und unserer Arbeit. Das ehrt euch sehr und es ist eine ganz tolle Sache für uns.
Ein Beitrag zur Meinungsfreiheit, sage ich ja immer ganz gerne. Vielen, vielen Dank. Wie ihr das machen könnt, das findet ihr unter anderem auf unserer Webseite basta.berlin. Da ist das ganz prominent, direkt relativ weit oben oder auch unten, eigentlich an mehreren Stellen. Also mit anderen Worten, die Banküberweisung oder PayPal, das geht ohne weiteres. Ihr könnt uns auch gerne Post schicken. Da schreibt uns am besten vorher eine E-Mail an redaktion@basta.berlin. Da antworten wir euch sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für alle, die schon mitgemacht haben und vor allem an alle, die das noch erwägen, denn das freut uns sehr.
So sieht's aus, ja. Und dann kommen wir mal wieder zu Herrn Martenstein. Mhm. Also ich habe da jetzt einige Sachen raus, wir können zu jedem was sagen, wir machen jetzt hier einfach mal auf Zufall, hier historisch heißt der Ton, los geht's.
Eine offen mit einer andersrassigen verbandelte Lesbe wie Alice Weidel wäre bei den Nazis ja im KZ gelandet. Wer alle Rechten Nazis nennt, nur weil sie keine Linken sind, ist wirklich ein historischer Analphabet.
Und da fand ich es auch richtig, ich glaube, den Ton hast du nicht, deswegen kann ich es vielleicht sagen. Was ich richtig klasse fand, war, wo er dann 4 Zitate gebracht hat, die wirklich, sagen wir mal, von einem Rechten, noch nicht mal rechtskonservativ, das könnte vielleicht sogar von einem rechtsradikalen Menschen gestammt haben und der hat gesagt, so hier, ihr sagt doch immer die AfD-Aussagen, ich habe hier auch mal ein paar Aussagen mitgebracht und ja, die sind eigentlich wirklich widerlich, muss ich sagen. Und dann hat er diese 4 Zitate vorgelesen und hat gesagt, so ach so, ja übrigens, die kommen gar nicht von der AfD. Die waren von Franz Josef Strauß, CSU, Landesvater, Minister im Kabinett von Willy Brandt. Und da haben ein paar auch recht verdutzt geguckt.
Das Problem, was er da gerade angesprochen hat, betrachten wir jetzt ja schon seit einigen Jahren. Also im Grunde genommen würde ich ja am liebsten diese gesamte vermeintlich progressive Bubble der Volksverhetzung anzeigen. zumindest Verharmlosung des Holocaust, Relativierung der NS-Zeit. Dieses permanente Beschuldigen der Gegenseite als Nazi ist nämlich eigentlich nichts anderes als die Verharmlosung der echten Nazis.
Richtig.
Derjenigen, die wirklich in den 90er Jahren andere Menschen gehetzt haben, bis sie in eine Glasscheibe gesprungen sind und verblutet sind. Das gab es ja wirklich. Und das ist richtig schlimm. Und die NS-Zeit gab es ja wirklich. Wenn man jetzt aber jedem, der sagt, ich finde das FFP2-Maskentragen falsch und ich will gar keine Masken tragen, weil ihr mir gar nicht bewiesen habt, dass diese Masken gegen eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 helfen, dass die dann schon Nazis sind. Das ist ja das Problem. Dass jemand, der sagt, ich will die Zuwanderung begrenzen und ich finde es auch total irre, dass wir hier ganze Hotelkomplexe für Touristen entmieten und für Flüchtlinge mieten und im Jahr hunderte Millionen Euro rausgeben, um Flüchtlinge unterzubringen. Das zeigt doch, dass dieses Land sich übernommen hat und dass wir es überhaupt nicht schaffen. Das muss doch in eure Köpfe rein. Solche Leute werden als Nazi bezeichnet. Menschen, die sagen, es gibt zwei Geschlechter, die heißen Mann und Frau. Das sind Nazis.
Ja,
jemand, der sagt, an eure Klimapolitik glaube ich keine Sekunde. Ihr könnt ja nicht mal das Wetter von in 4 Tagen berechnen. Wie wollt ihr das Klima von in 100 Jahren berechnen? Ihr macht da Modelle, steckt eure Determinanten rein und bestimmt über eure Determinanten, was in eurem Modell rauskommt. Und auf der Basis dieser Modelle, die ihr dann selber konstruiert habt, wollt ihr mir verbieten, dass ich Auto fahre. Das ist Irrsinn. Und dann sagen die, du bist ein Nazi.
Ja, oder wenn du einfach sagst, Wärmepumpe möchte ich nicht und ich möchte vor allem auch kein Windrad irgendwie in meiner direkten Nachbarschaft, wo ich dann morgens immer schön drauf gucke, wenn ich mir eigentlich den Sonnenaufgang anschauen möchte. Wenn du das sagst, bist du natürlich auch ein Nazi. Und übrigens, nur mal ein ganz kleiner Schwenk, wir kommen gleich wieder zurück. Demnächst wird ja in Bayern auch gewählt, Kommunalwahl in Bayern. Und richtig spannend finde ich, ich habe da ja durch familiäre Bande durchaus so meine Sicht auf Franken, Oberfranken und so weiter, wie es da im Dörfischen aussieht. Und da haben sich jetzt ganz, ganz, ganz viele kleine AfD-Ortsverbände gebildet. Das hat ein paar Jahre gedauert. Das heißt, die treten jetzt erstmalig an. Vorher gab es in diesen kleinen Kommunen gab es keine AfD-Verbände. Die gibt es jetzt erst. Und die haben ihre ersten Treffen gemacht, die sind richtig, richtig gut besucht in verschiedenen kleinen Kommunen. Und das, was die dort am meisten bewegt, das ist übrigens nicht die große Weltpolitik. Da fällt meist nichts irgendwie in Richtung Russland oder in Richtung Trump. Das ist denen da völlig Schnurz. Die meisten kommen dahin, weil entweder das Landschaftsbild bei denen verschandelt wird durch riesige neue Stromtrassen und Windräder, oder die kommen dahin, weil jetzt schon das dritte Flüchtlingsheim Aufnahmeeinrichtung bei denen im Dorf errichtet wurde und gleichzeitig aber das Schwimmbad geschlossen wird und überall irgendwelche Straßenmarode sind. Deswegen kommen die dahin. Aber die sind nicht rechts, Benjamin.
Ich leite mal einen anderen Ton von Herrn Martenstein ein. Die Pläne der SPD aktuell, was man so hört, die Pläne sind ja unter anderem, dass künftig auch auf Kapitalerträge und Mieteinnahmen Gesundheitsbeiträge entrichtet werden sollen.
Ja.
Also mal wieder 17% rauf auf die Einnahmen aus Miete. Das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Vermieter diese 17% dann auf die Miete aufschlägt.
Mhm.
Möglicherweise versuchen die Sozialdemokraten, das durch irgendein Gesetz zu verbieten. Also ich meine, es gibt ja Sachen, die darfst du umlegen auf den Mieter, es gibt Sachen, die darfst du nicht umlegen. Aber es gibt auch Vermieter, die nicht Gebrauch machen von den maximalen Mieterhöhungen, die sie machen könnten.
Ja, richtig.
Die sagen einfach aus sozialen Gründen, ich mache mein Ding, das ist alles in Ordnung, so den Mieter mag ich ja auch, da erhöhe ich die Miete jetzt mal nur so um 4% und nicht um 15%, wie ich das eigentlich machen könnte.
Mhm.
Es kann ja sein, dass diese Mieter dann sagen, was ist denn hier eigentlich los? Der Staat treibt seine Enteignung immer weiter voran und nimmt mir jetzt auch noch Krankenkassenbeiträge auf Mieteinnahmen? Warum? Na, dann schlage ich jetzt eben doch die 15% auf. Die Sozialdemokraten fordern das eigentlich. Sie machen keine konstruktiven Vorschläge nach meiner Fasson, wie wir das Gesundheitssystem tatsächlich renovieren können und auf vernünftige Beine stellen können. Sie rufen immer nur nach mehr Geld und nehmen es euch weg. Jedem Einzelnen von uns nehmen sie es weg, um es dann dahin zu verteilen. Und diese Umverteilung passiert auf allen möglichen Ebenen. So, das ist die SPD. Und dann kommen die Grünen in Berlin und da wird Werner Graf, der Spitzenkandidat, Randbemerkung, ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich es beschissen finde, wenn Bündnis 90 Die Grünen in meiner Heimatstadt, in der ich geboren bin, mit zwei Kandidaten aus Bayern antreten, an der Spitze, die beide bayerisch sprechen. Würde ich ganz gerne mal einen Münchner sehen, wie der das findet, wenn ich mich da als Oberbürgermeisterkandidat bewerbe. Und meine Kollegin, die ist auch Berlinerin und die Berlin hat auch deutlich spürbar. Finde ich richtig eklig. Aber gut, das ist natürlich bloß ein Berlin, eine Art von Berliner anti-bayerischen Rassismus.
Den es garantiert aber auch andersrum gibt.
Selbstverständlich. aber das ist nicht das Schlimmste an Werner Graf. Dann wurde er also gefragt, wie stehen Sie denn zu dem Volksentscheid, der da ja gerade angestrebt wird? Der Volksentscheid will das Recht am privaten Auto im Innenstadtring deutlich reduzieren, praktisch abschaffen. Das heißt, ihr dürft dann mit eurem Privatauto nicht mehr in die Mitte von Berlin reinfahren, wenn ihr da wohnt. Müssen wir auf die konkreten Regeln gucken. Aber Herr Graf sagte nicht, das ist Irrsinn, das ist Radikalität, das gehört eigentlich vom Verfassungsschutz beobachtet, sondern er sagte, ja, wir Grünen teilen das grundsätzliche Anliegen, es ist aber bloß nicht ganz unser Weg. Das sind genau die Parteien, die hier Politik machen. Und wenn man sich dann eine Alternative zu diesen Parteien sucht, dann landet man häufig bei der AfD. Aber das wollen die auf keinen Fall zulassen. Das müssen sie mit allen Methoden verhindern. Und das letzte Mittel, mit dem sie es verhindern können, ist das Parteienverbot.
Bei denen, die bisher bürgerliche oder gemäßigt linke Parteien gewählt haben, also bei uns Union, SPD, FDP, diese Wähler fühlen sich nicht mehr repräsentiert durch das alte Parteienspektrum. Das meist abwertend gebrauchte Wort Populismus suggeriert, dass es ein Fehler wäre, beim Regieren auf die Zustimmung der Bevölkerung Wert zu legen.
Ja, und tatsächlich ist ja Populist ist ja meist mit Rechtspopulist verbandelt, auch in der medialen Berichterstattung und damit meist mit der AfD. Ich finde übrigens, dass du Populisten in der gesamten Politik findest, allerdings meist im Wahlkampf. Also ich finde, einer der größten Populisten, die ich bei den Sozialdemokraten bisher gehört habe, das war Martin Schulz. Der hat die ganze Klaviatur des Populismus bestens verstanden. Du findest einen Populisten aber natürlich auch bei den Grünen. Du findest mit Heidi Reichenegg eine ganz krasse Populistin für ihr Klientel. Das ist aber völlig okay. Und da wird es natürlich so auch nicht gebraucht.
Und du findest Klimapopulisten wie die letzte Generation oder Luisa Neubauer, die knallhart vereinfachen, wenn wir jetzt nicht weniger Auto fahren, dann werden wir in 100 Jahren alle untergehen. Als wenn es genau nachweisbar diesen Effekt gäbe, den sie darstellen können. Populismus passiert überall. Witzigerweise, nach meiner Überzeugung, ist Klimapopulismus natürlich das Gegenteil von populär. Wenn man das zu Ende denkt, es ist so ein Kassengift.
Voll.
Und dass sie das weiter verbreiten dürfen, dass Parteien sich das weiter in die Agenda schreiben, das zeugt doch davon, dass es hier überhaupt nicht um uns geht, sondern es geht um ein Elitenprojekt, das irgendwann entschieden hat, dass die Klimapolitik so auszusehen hat, dass egal ist, was ihr davon haltet.
Ja, und ich finde, Herr Martenstein hat auch völlig recht, weil diese Wähler, egal ob es von der SPD gerade erwähnt oder natürlich eben auch der mittlerweile 3% Partei FDP, glaube ich, oder eben um die Union geht, die Leute sind enttäuscht. Und wenn du dir dann erst die populistischen Worte von Friedrich Merz im Wahlkampf angehört hast, wie er eben Populi, also das Volk, wo er dem Volk nach dem Mund geredet hat und gesagt hat, ja, also natürlich müssen wir die Klimapolitik, das müssen wir ändern. Und warum kommen wir eigentlich nicht mit dem Geld aus, was wir haben? Wir haben noch Rekordsteuereinnahmen, natürlich machen wir keine neuen Schulden und, was er nicht alles versprochen hat. Und dann ist er in der Regierung. Und selbst in der Regierung noch ist er populistisch, indem er an dem einen Tag dann sagt, ja, also die Energiewende war der größte Fehler, den Deutschland je gemacht hat und am nächsten Tag steht er dann allerdings da und sagt, ja, aber nee, also das mit dem Atomausstieg, ja, natürlich war das ein Fehler, aber natürlich werden wir nicht wieder in die Atomenergie einsteigen. Und ja, nee, natürlich werden wir auch weiter auf die Energiewende setzen und das ist auch unser Ziel, die Klimaneutralität. Und dann hat er das wieder alles vergessen. Und das ist zwar dann nicht populistisch, weil das Volk das eigentlich in der Mehrheit gar nicht mag, aber es ist Realpolitik und davon haben die Leute die Schnauze voll.
Gibt ja diese doch recht bekannte Aussage von Annalena Baerbock. Ich glaube, in Prag hat sie die getroffen. Auf jeden Fall irgendwo da in Osteuropa.
Bei ihrem Kniefall? Entschuldigung.
Der war in Warschau, Herr Jopper.
Ja,
aber
stimmt.
Dass du es mit osteuropäischen Städten nicht so hast, weiß ich ja spätestens seit Winterswoche. wo du den Prozess gegen Simeon T. nach Prag verlegt hast, obwohl er in Budapest war.
Ich dachte, der muss nach Prag. Das, ja.
Ist nicht schlimm, Herr Jobber.
Ist keinem aufgefallen, glaube ich. Ja. Toll, danke Benjamin.
Gern geschehen. Nee, es ist immer wichtig, dass die Zuschauer und Zuhörer immer auch das Gefühl haben, dass sie eigentlich schlauer sind als wir.
Das ist ja auch so.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe ja neulich, letzte Woche habe ich ja hier mit Mirko mein Fahrrad repariert, ne?
Ach ja, da hat er sich ja ein Buster Berliner gemeldet. Richtig, schön.
Ja. Ja, da konnte ich mal zeigen, was ich alles nicht drauf habe.
Nicht nur beim Fahrrad reparieren.
Oh Gott, in jeder Hinsicht würde ich mal was sagen, habe ich mich da blamiert. Aber das Fahrrad schnurrt wie ein Kätzchen, würde ich sagen.
Ah ja.
Okay, also Annalena Baerbock sagte ja da sinngemäß, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, solange es notwendig ist, unabhängig davon, was unsere deutschen Wähler wollen. Mhm. Und man kann ja sagen, das ist so eine Helmut-Schmidt-Aussage, ja. Ich bin hier, ich habe Überzeugung, ich kann nicht anders, ich werde auch nicht anders und deswegen setze ich das auch gegen Widerstände in meiner eigenen Bevölkerung durch. So, typisches, authentisches, starkes Politikersignal. So kann man es sehen. Aber bei Annalena Baerbock sehe ich das persönlich anders. Diese Partei, die seinerzeit 20% oder so bekommen hat bei der Bundestagswahl oder 16%, hat dann die Regierung an sich gekapert. Mit Annalena Baerbock, mit Robert Habeck haben sie eine so große Stärke in dieser Koalition der Schwäche gezeigt, dass sie innerhalb von 3 Jahren wahnsinnig viele Dinge massiv verbockt haben. Mhm. Das hat Angela Merkel in 16 Jahren geschafft, das haben die Grünen in 3 Jahren in der Regierung geschafft. Und Olaf Scholz wird für immer verbunden sein als der schwächste Kanzler, den wir jemals gehabt haben, der sich wirklich hat unterbuttern lassen von diesen Grünen. Und das ist es doch eigentlich, dass die Grünen eine Politik machen gegen die wirtschaftlichen Interessen des gesamten Volkes, der gesamten Bevölkerung, der gesamten deutschen Wirtschaft, aber damit echt eine Weile lang durchgekommen sind.
Na, aber jetzt sehen wir ja, wo sie prozentual liegen. Also sie haben natürlich immer noch eine Kernwählerschaft. Ich glaube, im Moment liegen sie bei 13%, so ungefähr in den Umfragen. Ja, fast gleich auf mit der SPD. Und wenn du gerade sagst, der schwächste Kanzler, ich sehe das genauso, Olaf Scholz. Aber die Kanzlerschaft von Friedrich Merz ist ja noch nicht zu Ende. Und im Moment sehen wir an ganz vielen Punkten, wie er sich auch von der SPD vor den Karren spannen lässt. Die SPD, die auch, wie ich finde, eine absolute Klientelpolitik macht, aber nicht wie früher, wo das Klientel noch die Arbeiter gewesen sind, sondern das Klientel ist im Moment ein sehr linkes von der SPD, dem sie versuchen, dabei zu springen. Allerdings müssen sie sich genau dieses Klientel auch mit der Partei Die Linke und mit den Grünen teilen, deswegen auch die Umfrageergebnisse. Und wenn wir uns Vorschläge für das Rentensystem, Vorschläge für das Sozialsystem anschauen, alles natürlich aus der Feder der SPD, dann kann damit die Union nicht zufrieden sein. Das kann die Union nicht abnicken und sie macht es trotzdem in weiten Teilen. Natürlich gibt es dann Kritik. Da kommt von Herrn Linnemann, da kommt da mal Kritik, dann poltert es mal wieder von Markus Söder aus München. Aber im Endeffekt stimmen sie zu. Und sie stimmen übrigens generell auch gerne linken Sachen zu, weil sie wissen, wenn sie dann mal wieder eine Grundgesetzänderung brauchen. Ach ja, da braucht man ja dann als Union nicht nur die SPD, da braucht man auch die Grünen und die Partei Die Linke, um das durchzukriegen. Denn mit der AfD, mit den Schmuddelkindern, spielt man nicht. Und so sieht die Politik aus.
Wir werden uns mal vor allem 2 Politikfelder in Zukunft ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das eine ist die Klimapolitik. Da hat das Haus von Katharina Reiche, also CDU-Wirtschaftsministerin, ja einen Vorschlag unterbreitet, wie man mit Windenergien umgehen sollte. Und das ist ein Schock gewesen für die Windenergiebranche und die Befürworter dieser wetterabhängigen Energien. Kam in der vergangenen Woche raus, die sind alle Strom gelaufen, weil es dazu geführt hätte, dass man in bestimmten Gebieten praktisch keine neuen Windräder mehr gebaut hätte. Können wir nochmal in Ruhe, spätestens wenn es irgendwann mal akut werden sollte, wenn es sich damit wirklich durchsetzt und das irgendein Weg der Gesetzgebung geht, werden wir uns damit ausführlich beschäftigen. Aber es war auf jeden Fall ein Zeichen total in unserem Interesse, ja?
Ja, aber vielleicht auch Populismus.
Was Alexander Dobrindt macht, ist wirklich in unserem Interesse. Er hat unterschiedliche Maßnahmen eingeführt, die die Zuwanderung begrenzen werden.
Oder zumindest weitergeführt, was auch teilweise ja schon von Frau Faeser, SPD-Innenministerin, anberaumt wurde.
Also, da haben wir den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten, wir haben die Grenzkontrollen, wir haben vermehrte Abschiebungen, wir haben jetzt aktuell übrigens das Aussetzen von Integrationskursen für etliche Ausländer, die in Deutschland leben, ob das richtig war oder nicht. ist eine andere Sache. Also muss man erstmal gucken, sind diese Integrationskurse überhaupt sinnvoll, wenn den Zugewanderten da also die deutsche Kultur beigebracht werden soll? Deutsche Sprache, deutsche Kultur, deutsche Funktionsweisen. Ja, ist theoretisch nützlich, aber ist es in diesem Konzept, was dann da durchgeführt wird, wirklich sinnvoll? Gehen die da raus und sind eine halbe Deutsche? Schwierig.
Und es ist doch irgendwie auch genau das Gegenteil von dem, was Österreich meines Wissens macht. Da hat doch die Regierung gerade entschieden, dass es so eine Art, ja, ich nenne das jetzt einfach mal ganz lapidar, eine Art Integrationsführerschein, der da gemacht werden muss, wo du also auch wirklich dich zum Grundgesetz, zur Verfassung bekennen musst, zu den Werten und was unterschreiben musst, zusätzlich aber auch bestimmte Kurse. Also das läuft gerade sehr diametral. Bin ich mal gespannt, was das in Deutschland für Auswirkungen haben soll.
Die Aussage dahinter ist von Dobrindt aber, ihr müsst ja sowieso zurück. So, und das ist natürlich eine Aussage auch gegen die Ukrainer. Jetzt bräuchte er halt bloß noch einen Bundeskanzler, der sich dafür einsetzt, dass es in der Ukraine keinen Krieg gibt. Aber wir haben mit Friedrich Merz ja jemanden, der nicht den Eindruck macht, als wenn er Interesse am Frieden in der Ukraine hätte.
Nein.
Aber ich will sagen, es gibt in dieser Regierung Dinge, wo ich sagen muss, die kommen von der Union und die finde ich vernünftig.
Ja, viele Sachen, die muss man halt auch bis zu Ende dann betrachten. Ich finde auch nicht alles, was die Union ankündigt oder welche Ideen sie hat, da schlecht. Im Gegenteil. Ob sie dann aber dann auch mit der SPD die Gesetzgebungsverfahren im Endeffekt durchstreifen, ist was anderes. Und bei ganz vielen entscheidenden Punkten, und entscheidend ist ja für uns nicht zuletzt, was haben wir eigentlich in der Tasche? Da geht es um Steuer, da geht es um Rente und da geht es ums Gesundheitssystem. Das wird an Fachkommissionen überwiesen, die dann erstmal ganz fachpolitisch ganz ewig über Inhalte streiten und hinter geschlossenen Türen irgendwie verhandeln, bis es da überhaupt zu irgendeiner Vorstellung kommt. Und wenn es vorgestellt wird, dann geht es erstmal in die Kritik, dann geht es erstmal in den Koalitionsausschuss und. Es passiert also noch nicht wirklich was. Und das sehen wir übrigens auch an unserer desolaten Wirtschaft. Auch da gab es ganz viele tolle Vorschläge, auch im Vorfeld der Wahlen, aber auch danach. Aber so richtig gezogen hat davon noch nichts, weil das meiste auch noch nie so richtig umgesetzt ist. Ich gebe dir aber recht, beim Thema Migration gibt es ein paar Spitzen. Aber wir haben ja auch bei Basta Berlin schon mal vorgerechnet, dass über den Familiennachzug insgesamt immer noch deutlich mehr Leute nach Deutschland kommen, als abgeschoben werden. Und das kann halt auch so nicht funktionieren.
Jo, also ich möchte das Ganze jetzt noch ein bisschen allgemeiner fassen. Und das bringt uns abschließend noch zu der Rede von Marco Rubio, also US-Außenminister, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also kurz zum Kontext, J.D. Vance hatte dort vor einem Jahr gesprochen, hat eine aggressive Abrechnung mit Europa gemacht und jetzt kam Marco Rubio und hat wieder abgerechnet, aber im Ton deutlich freundlicher.
Ja, der beherrscht halt die Klaviatur des Diplomaten, der ist Berufspolitiker, der weiß, wie er auch eine Ohrfeige mit Samthandschuhen verpacken kann. Und ich finde, genau so habe ich eigentlich seine Rede wahrgenommen. Er hat sich natürlich durchaus sehr charmant artikuliert, hat auch dem Westen ein wenig Honig ums Maul gestrichen, aber seine Ansagen waren trotzdem meiner Meinung nach knallhart.
Oh ja. Hör mal rein, viel zu sagen.
It is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. For the United States and Europe, we belong together. America was founded 250 years ago, but the roots began here on this continent long before.
Ich übersetze es kurz. Sinngemäß, er hat gesagt, es ist unser Wunsch, dass wir das alle zusammen machen, denn wir sind vereinigt miteinander. Unsere Wurzeln sind gemeinsame und die Wurzeln der Vereinigten Staaten von Amerika begannen hier auf dem europäischen Kontinent.
Richtig. Ja, danach hat man sich leider auseinandergelebt.
Also
aber erst unter Donald Trump.
Das Legendäre an dieser Aussage ist ja, dass es auch gleichzeitig eine Absage an Native Americans ist.
Stimmt.
Und das ist total lustig, weil ja so eine verstrahlte Popkünstlerin wie Billie Eilish bei den Grammys neulich gesagt hat, was hat sie genau gesagt? On stolen land. Du kannst sicher, hast du es gesehen?
Ja, ja, aber ich habe es auch im Eilish, Wortlaut nicht mehr im Kopf.
Stolen land. no one is illegal on stolen land. Heißt übersetzt, hier ist gar keiner illegal, alle dürfen auf dem Boden der Vereinigten Staaten sein, denn das Land ist ja gestohlen von den Ureinwohnern. Kurze Zeit später kam raus, dass ihre Villa in Los Angeles auf dem Gebiet von Ureinwohnern steht. und sie sie doch besser zurückgeben sollte. Typische Hollywood-Doppelmoral.
Ja.
Tochter aus gutem Hause, Vater, Mutter, Schauspieler, Privatunterricht bekommen, also Homeschooling gehabt, von vornherein schon mit ihrem Bruder, mit dem sie auch zusammen Kunst macht, Musikinstrumente gelernt. Also super A++ junge Frau, mega erfolgreich, Multimillionärin und erzählt dann, hier darf jeder leben. Aber natürlich nicht auf meinem Grundstück, dass ich den Indianern weggenommen habe. Total irre. Und das passt zu diesem ganzen Kolonialismus-Ding, was sie uns alle erzählen. Und Trump und Rubio haben uns die Freiheit gegeben zu sagen, wisst ihr was, Leute, das interessiert uns nicht. Ihr redet hier von einer Zeit, die ist 150, 200 Jahre her. Wir dürfen wirklich stolz sein auf das, was wir geschaffen haben. Ja, damals war sicherlich nicht alles ideal und nach unseren heutigen Vorstellungen nicht richtig. Nach den damaligen Vorstellungen war es aber übrigens richtig. Und so schlimm, wie ihr es beschreibt, war es ja sowieso nicht. Hm. Und das ist übrigens auch das, was Gauland seinerzeit mit der Vogelschiss-Fliegenschiss-Rede gemeint hat. Ich meine, wir haben sie ja schon mal gepostet im Originallaut. Die ist auf der Homepage der AfD zu lesen. Und Rubio hat ja dann nochmal gesagt, wer hier alles herkommt.
It was here in Europe.
Hier in Europa.
Where the ideas that planted the seeds of liberty that changed the world were born. It was here in Europe, where the world, which gave the world the rule of law, the universities, and the scientific revolution. It was this continent that produced the genius of Mozart and Beethoven, of Dante and Shakespeare, of Michelangelo and Da Vinci.
Mhm. Ja, die ganz großen Erfinder, die kamen eben natürlich aus Europa. Und da hat er Italien genauso genannt wie Deutschland, übrigens auch Großbritannien und. Also die Wurzeln liegen natürlich hier, ja.
Der gesamte zivilisatorische Fortschritt, den wir jetzt heute kennen, die Erfindung der vergangenen 100, 150 Jahre, die haben die Basis eben genau in Europa gehabt. Universitäten wurden hier aufgebaut, Rechtssysteme wurden entwickelt. So, das kommt aus Europa. Und das braucht doch keiner in Abrede stellen. Wir müssen uns doch nicht dafür kritisieren, was wir falsch gemacht haben, sondern wir können uns darüber freuen, was wir richtig gemacht haben. Das ist die Aussage, um die es für mich geht. Hm. Wenn ein Land permanent sich darauf konzentriert, was es möglicherweise falsch macht, falsch gemacht hat, wo es heute Alltagsrassismus gibt, wer heute noch irgendwie diskriminiert wird, ob auch jeder Einbeinige ausreichend repräsentiert ist in der Werbung der Kosmetikfirma. Das sind doch die Probleme, die wir haben. Und wir haben keine Idee davon, was wir eigentlich sein wollen, außer ein super diverses, irgendwie funktionierendes Konglomerat, wo die Richtigen die Meinung sagen dürfen und die Falschen eben nicht. Das ist ja das, was sie denken. Und das
und wo
lehne
man bloß
ich ab.
Nichts falsch machen darf. Also in Blickpunkt natürlich dieser speziellen Menschen. Und was wir dabei halt völlig außer Acht lassen, sind alle Menschen in diesem Land und übrigens auch in Europa, die einfach leben wollen, die ein bisschen was in der Tasche haben wollen, die einkaufen gehen können und im Frieden leben wollen. Übrigens auch in Frieden gelassen von Politik beispielsweise. Und das hat übrigens Marco Rubio auch nochmal formuliert, indem er auch sagte, ihr habt eine Deindustrialisierung eingeleitet durch viele verschiedene Fehlentscheidungen. Und da müsst, also wir wollen, wenn wir eine Partnerschaft haben wollen, wollen wir sie mit einem starken Land haben, mit einer starken europäischen Gemeinschaft und nicht mit einer schwachen im gegenseitigen Interesse.
Ach ja, so ist es. Also wir haben uns tatsächlich hier ein Modell gebaut und vorrangig in den vergangenen 20 Jahren, wo jede Randerscheinung psychischer Art, individueller Art ausfinanziert wird, ermöglicht wird und in den Mittelpunkt gestellt wird. Hm. Und wir denken immer so, wir sind ja ein reiches Land, das können wir uns ja leisten. Und in einer perfekten Welt ist es ja auch absolut in Ordnung, wenn auch wirklich jeder seine Repräsentanz findet. Das Problem daran ist, und das könnt ihr durchdeklinieren durch Schultoiletten, wo es dann noch eine dritte Toilette für ein anderes Geschlecht braucht oder die dann eben sämtlichen Geschlechtern entzogen werden soll, weil es dann einfach Unisex-Toiletten geben soll. Das könnt ihr in die Krankenversicherung bei der Übernahme von gewissen Leistungen übertragen. Das könnt ihr zu den NGOs übertragen, zu den Interessenvertretungen, zu den Meldestellen. Das könnt ihr in alle Bereiche übertragen, in die Quoten, in die Gender-Ratgeber, Telekom und Co. Es wird ja überall gemacht. Das kannst du alles richtig und toll finden. Aber wenn du das machst, in einer Wirtschaftsnation, die im Niedergang begriffen ist, die ihr Konzept verloren hat, ihr Erfolgsmodell verloren hat, die kritische Infrastruktur ausgelagert hat, das hat Rubio ja gesagt. Wir haben freiwillig unsere kritische Infrastruktur ausgelagert. Wer produziert denn Medizin? Wo kriegt ihr denn eure Medikamente her? Werden die in Deutschland produziert, in der Schweiz oder werden die in Indien und China produziert? Fragt mal. Das ist ja aufgefallen auf einmal bei Covid-19, als hier keiner eine FFP2-Maske basteln konnte. Und die meinten alle, das wäre richtig. Und ich kann euch sagen, es ist natürlich falsch. Es gibt überhaupt kein nationales Konzept, nicht mal ein EU-weites Konzept von Dingen, die man hier herstellen möchte. Als nächstes muss man sich fragen, dann werden die ja teurer, wo nehme ich das Geld her? Und dann kommt natürlich die Konzeptlosigkeit gegenüber Dingen, die wir nicht notwendig brauchen. Und die Dinge, die ich angesprochen habe, brauchen wir nicht notwendig. Was wir brauchen, ist wirtschaftliche Prosperität, Konkurrenzfähigkeit. Wir müssen in der Lage sein, andere Nationen wirtschaftlich in den Schatten zu stellen, technologisch hinter uns zu lassen. Das ist Überlegenheit gegenüber anderen Nationen und die brauchen wir. Die Amerikaner haben es verstanden und deswegen haben sie Trump gewählt. Trump hat es verstanden, deswegen macht er Trump-Politik. Es ist eine Politik der internationalen Dominanz, weil er sagt, die Idee von Freiheit, die wir haben und seit Jahrzehnten haben, die Idee der Freiheit, die in Europa geboren wurde, die ist dominant und deswegen kapern wir auch gegen internationales Recht einen Öltanker auf offenem Gewässer, weil wir der Meinung sind, dass dieser Öltanker was mit dem Iran zu tun hat, was mit Venezuela zu tun hat und das dulden wir nicht. Und ich saß gestern, Herr Joppa, ich bin gleich fertig, ja. Ich saß gestern in der Badewanne und habe die Nachricht gelesen, dass die Amis schon wieder irgendwo einen Öltanker in offenen Gewässern gekapert haben. Und ich habe geschrien, die scheiß Amis, was fällt denen eigentlich ein? Die spinnen doch, das dürfen die nicht. Und dann habe ich heute die Rubio-Rede gesehen und habe verstanden, was ihre Position ist. Sie werden nichts dulden, was gegen ihre Interpretation von Freiheit verstößt. Und sie stellen ganz klar die Frage, bist du mit mir oder bist du gegen mich? Hm. Wenn du gegen mich bist, dann unterstützt du gerade die diktatorischen Mullahs im Iran. Wenn du gegen mich bist, dann unterstützt du jetzt übrigens einen Mexikaner, der hier eine Frau vergewaltigt hat und illegal nach USA gekommen ist. Wenn du gegen mich bist, dann bist du offensichtlich dafür, dass die Amerikaner arbeitslos werden, weil du mit deiner Klimapolitik sehr arbeitslos machst. Und das dulde ich nicht und deswegen gehe ich gegen dich vor. Das ist die Politik der Amerikaner.
Und dem gegenüber steht dann ein Friedrich Merz, der auf der Sicherheitskonferenz gesagt hat, ja, also natürlich stehen wir auch zur transatlantischen Brücke wie vorher, aber er hat auch dazu aufgerufen und auch schon in den vergangenen Tagen vorher, dass er eben neue Bündnisse schmieden möchte. Mit Kanada, okay, klar. Mit Indien, da war er gerade eben erst. Oder mit Saudi-Arabien, auch da war er gerade eben erst. Also sprich, weil wir mit Trump, also mit wir meine ich die deutsche Politik, mit Trump nicht übereinstimmen will, weil die Werte, die er vertritt, denen hier gegenüberstehen, die seit Jahren hier vertreten wurden, deswegen möchte man jetzt plötzlich mit Saudi-Arabien oder Indien neue Bündnisse schmieden. Und gleichzeitig nimmt einen politisch auf der Weltbühne niemand mehr ernst, weil die Wirtschaft im freien Fall ist und jeder weiß es. Jeder weiß im anderen Land, jeder, dass unsere Entscheidung zur Energiepolitik und zur Energiewende ganz vorneweg, aber auch zur Unterstützung der bedingungslosen Unterstützung der Ukraine dazu geführt haben, dass wir im Moment sind, wo wir sind. Und die lachen, während wir untergehen. Und das nennt sich dann Stärke der EU.
Was ist denn die Systemkonkurrenz zur Freiheit? China ist für mich eine Systemkonkurrenz zur Freiheit. Da gibt es keine nennenswerte Opposition und ich kann meinen Mund nicht aufmachen, wie ich es gerne möchte. Russland ist für mich eine Systemkonkurrenz zur Freiheit. Ich kenne da keine nennenswerte Opposition. Gibt's nicht. Wen soll ich wählen, wenn ich Putin nicht wählen will? Welche Partei hat denn 15%? Ja? Woke Mind Virus. Diese progressiven Meinungsautokraten, die wir hier in Deutschland kennen, die wir in den USA kennen und die wir auf EU-Ebene kennen, die immer weiter zensieren wollen und uns weiter niedermachen wollen mit allen Methoden psychologischer Kriegsführung. Die sind der Feind der Freiheit. Die sind die Systemkonkurrenz. Möglicherweise ist auch Donald Trump ein Feind der Freiheit und eine Systemkonkurrenz zu dem, was ich mir vorstelle, weil auch er nicht zimperlich mit der Opposition umgeht. Aber ich weiß, dass Donald Trump und seine Position in mehreren Punkten die Freiheit verteidigen, als es Leute wie Joe Biden getan haben.
Hm, in der Tat. Und übrigens eins noch, weil wir das gar nicht gesagt haben. Am Ende steht ja immer noch die Frage, verbieten wir also alles Oppositionelle? Verbieten wir also all das, was gegen Energiewende, gegen Migrationswende, gegen Klimawahn geht? Verbieten wir das? Und das war ja auch die Frage im Hamburger Thalia-Theater. Und am Ende hat die Jury entschieden, Applaus, Applaus, nein, die AfD soll nicht verboten werden. Aber mit einer Mehrheit wurde entschieden, wir müssen ein Verbotsverfahren prüfen. Und ach ja, Die Parteienfinanzierung soll ihnen doch bitte entzogen werden. Herzlichen Glückwunsch.
Das war's für heute mit unserem Buster Wochenstart. Bislang auch noch nicht von der Parteienfinanzierung gedeckt. Keine staatlichen Gelder, keine Großspender. Also kommt drauf an, was ihr als groß betrachtet. Keine Milliardäre, so wird wir wissen. Das heißt, ihr müsst wieder einspringen, Leute. Wir bitten euch um eure Unterstützung per PayPal und per Banküberweisung. Das geht so wie immer und wir bedanken uns bei allen, die es schon gemacht haben. Und wisst ihr was? Freiheit und Debatte bedeutet, dass ich Leute kritisieren kann, sie aber nicht verbieten möchte. Das ist ein großer Unterschied. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis Donnerstag.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bitte nochmal reinklicken auf basta.berlin und wir sehen uns. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.